Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Am Sonntag hat Österreich einen neuen Nationalrat gewählt. Und erstmals seit 1945 hat die FPÖ dabei die meisten Stimmen erreicht. Die ÖVP hat mehr als 11% verloren und liegt nunmehr bei etwas mehr als 26%. Die SPÖ stagniert bei ca. 20%. Am Tag danach wird in den Parteigremien der Wahlausgang analysiert, Verhandlungsteams diskutiert und der weitere Fahrplan festgelegt. Wie geht es jetzt innerhalb der Parteien weiter und worauf muss sich Österreich in den nächsten Wochen einstellen? Mein Name ist Julian Kern und über all diese Fragen spreche ich heute mit Iris Bonavider. Hallo Iris.
Hallo Julian.
Und mit Gernot Bauer. Hallo Gernot.
Hallo Iris, hallo Julian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Schauen wir uns die Ergebnisse der Parteien und was seither alles passiert ist der Reihe nach an. Gernot, du warst am Sonntag bei der FPÖ-Wahlkampfparty. Wie gehen denn die Freiheitlichen jetzt um mit diesem Erfolg?
Na, ich glaube, heute Montag ist ja der berühmte blaue Montag. Da wird nicht gearbeitet bei den Freiheitlichen. Und was man so hört, werden einige noch Kopfweh haben heute, weil ich glaube, da wurde sehr ausgelassen gestern noch gefeiert. Wir Journalisten haben um 10 Uhr das Gelände im alten HKH, das ist ein Bierlokal in Wien, verlassen. Und einige konnten vor Kraft fast nicht mehr gehen. Die hatten wirklich die Krafthosen an und einige meinten auch, na, jetzt endlich sind wir, jetzt werden wir euch mal zeigen, was jetzt rauskommt. Aber das war natürlich eine Minderheit. Die meisten waren sehr demütig, wie sie gesagt haben, wie Herbert Kickl gemeint, mit diesem Erfolg. Ich glaube, sie werden es jetzt erst einmal in aller Ruhe analysieren. Sie bereiten sich, was wir wissen, schon sehr lang auf Koalitionsverhandlungen vor. Also ich glaube, ab morgen wird die FPÖ ordentlich Druck machen, auch in der öffentlichen Meinung. Und wir haben es am Wahlsonntag schon gesehen, dass Herbert Kickl ganz klar den Anspruch stellt, Bundeskanzler zu werden.
Stichwort Analyse, Gernot, das hast du gesagt. Peter Hayek hat hervorgehoben, dass fast genauso viele Frauen, nämlich 28% wie Männer, nämlich 30%, die FPÖ gewählt haben. Und das ist etwas, was sich die Partei ja immer wieder in den vergangenen Wahlkämpfen vorgenommen hat. Man weiß ja, die Freiheitlichen stoßen ja, wenn man das so hart formulieren darf, immer wieder eigentlich Wählerinnen ab. Und offensichtlich ist es ihnen jetzt gelungen, diesen Gender Gap zu schließen, was ganz interessant ist, weil bis so in die 70er, 80er Jahre haben Männer eher links gewählt. Dann hat sich das gedreht. Danach waren die Frauen immer die, die linke Parteien gewählt haben und die Männer eher rechte Parteien. Und dieser Gender Gap schließt sich nach und nach oder zeigt sich nicht mehr allzu deutlich.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die FPÖ ist gestern nicht nur bei den Männern stärkste Partei geworden, sondern, wie du sagst, Iris, auch bei den Frauen. Überhaupt muss man sagen, dass die FPÖ ist die neue Volkspartei, und zwar Volkspartei im politologischen Sinn, im Sinne, dass es eine Partei ist, die wirklich alle Bevölkerungsschichten mittlerweile anspricht. Die britische Forschung spricht davon Catch-all-Partys. Was bedeutet das? Die FPÖ ist auch bei den Beschäftigten mittlerweile stärkste Partei. Die FPÖ ist bei den unter 30-Jährigen stärkste Partei. Die FPÖ ist bei den 30- bis 60-Jährigen gestern stärkste Partei geworden. Sie ist am Land die stärkste Partei und sie ist in urbanen Räumen, nennt man das, die stärkste Partei. Und eine kleine Einschränkung hier, das gilt nicht für die Großstädte. Also in vielen Landeshauptstädten, vor allem auch in Wien, ist die FPÖ nicht die stärkste Partei, und wo sie auch nicht die stärkste Partei ist, ist bei den über 60-Jährigen und bei den Pensionisten. Hier ist noch die Volkspartei dominant, aber natürlich, wenn man sieht, dass die FPÖ vor allem bei den jungen Bürgerinnen und Bürgern so stark ist, könnte man eigentlich sagen, oder aus ihrer Sicht, der FPÖ gehört aus jetziger Sicht die Zukunft. Und sie kann den Anspruch formulieren, die wahre Volkspartei zu sein. Und das hat Herbert Kickl gestern in seiner Siegesansprache auch schon getan.
Sprechen wir gleich über die ÖVP. Die hat im Vergleich zu 2019 rund eine 500.000 Wählerinnen und Wähler verloren. Wie geht die ÖVP mit diesem Debakel um?
Ja, das ist ja das Lustige. Die Gesetze der Mathematik gelten bekanntlich im gesamten Universum. Nur in der Parteizentrale der ÖVP, in der Wiener Lichtenfelsgasse, da wurden sie gestern aufgehoben. Die ÖVP hat ein desaströses Ergebnis natürlich, also sie hat so viel verloren wie noch nie, 11 Prozentpunkte wie noch nie in ihrer Geschichte, aber dennoch hat sie gefeiert und man muss sagen, das war nicht eine aufgesetzte Feier, sondern sie meinten es tatsächlich so. Warum? Ihr Hauptziel war eigentlich Zweiter zu werden. Also wir erinnern, wenn wir uns zurückerinnern, vor ein paar Wochen, da war die FPÖ ganz klar in Front und es gab nur die Diskussion, wer wird eigentlich Zweiter, die Sozialdemokratie oder die Volkspartei. Und das hat die ÖVP jetzt geschafft und zwar mit einem deutlichen Vorsprung. Das heißt, sie hat eigentlich aus ihrer Sicht zu Recht gestern gefeiert, weil man muss eins sagen, weil ich die Mathematik angesprochen habe, Gewinne in der Politik beruhen oder ob man sich als Sieger fühlt in der Politik, das beruht auf den Erwartungen. Die SPÖ hat erwartet, dass sie Kanzlerpartei wird und Erster wird, das ist nicht erfüllt worden. Und die ÖVP hat sich eigentlich erwartet, naja, vielleicht holen wir die FPÖ auf oder zumindest wären wir Zweiter. Und diese Erwartung hat sie erfüllt und darum hat sie sich, fühlt sie sich als Sieger. Objektiv ist es natürlich ein Desaster und das wird sicher auch noch ein Thema werden intern.
Es gab am Wahlsonntag ja auch einen sehr interessanten Moment bei den vielen TV-Diskussionen. Da hat Karl Nehammer Herbert Kickl direkt angesprochen und hat ihm sehr deutlich nochmal gesagt, er möchte mit ihm nicht regieren. Und das war spannenderweise auch einer der sehr, sehr wenigen Momente, wo auf der SPÖ-Wahlparty geklatscht wurde. Also Gernot, wenn du ansprichst, man fühlt sich in der ÖVP irgendwie als nicht gerade als Sieger, aber zumindest nicht als der Wahlverlierer, der man ja mathematisch ist, dann wohl eben auch, weil man hofft, dass man nach wie vor den Kanzler stellen wird.
Und wie du richtig sagst, die Aussichten von Karl Nehammer, Bundeskanzler zu bleiben, sind relativ hoch. Überhaupt wird die ÖVP, egal was ist, weiter regieren. Also offenbar gibt es in dieser Republik keine Bundesregierung ohne Beteiligung der österreichischen Volkspartei. Und die ÖVP muss ein bisschen aufpassen, nicht schon wieder sich mit dem eigenen Schmäh zu infizieren und auch der Bundeskanzler und Bundesparteiobmann, weil der hatte schon bei den Diskussionen vor der Wahl in der Konfrontation mit Herbert Kickl so ein bisschen ein auch leicht arrogantes Gehabe, immer da ins Nichts geschaut, ob ihn das alles nicht angeht und er so drüber steht. Aber auch er muss eigentlich anerkennen, dass die FPÖ wirklich die große Siegerin am gestrigen Tag war und vor allem zum Beispiel etwa und der ÖVP ja 400.000 Stimmen weggenommen hat. Also wirklich, die Freiheitlichen haben die Schwarzen richtig abgemolken, muss man sagen.
Und die Wahlniederlagen werden ja auch weitergehen. Man darf nicht vergessen, in der Steiermark und in Vorarlberg wird bald gewählt und da sieht es auch nicht danach aus, als würde die ÖVP ein Plus bekommen.
Iris, du hast am Sonntag den Moment erlebt, in dem der Balken für die SPÖ nach oben gefahren ist. Recht weit ist er aber nicht geklettert. Die SPÖ stagniert bei rund 21%. Es ist das schlechteste Ergebnis der Parteigeschichte. Kannst du uns diesen Moment beschreiben und was ist seither in der SPÖ passiert?
Es gab ja nicht wirklich viele hohe Prominenz bei der SPÖ-Wahlparty im Volkskundemuseum. Klaus Seltenheim hatte die undankbare Aufgabe, also das ist der SPÖ-Bundesgeschäftsführer, vor den Kameras zu stehen und sich filmen zu lassen, während eben die erste Hochrechnung eintrudelt. Und es gab in dem Raum zwei Schockmomente, würde ich sagen. Der erste, als der FPÖ-Balken raufgeschossen ist und knapp vor 30% stehen geblieben ist. Da ist schon ein Raunen durch den Raum gegangen. Und der zweite Schockmoment war eben, wo der rote Balken knapp unter dem Ergebnis von 2019 stehen geblieben ist. Das ist tatsächlich sehr, sehr bitter für die SPÖ. Man darf nicht vergessen, die Partei hat Pamela Rendi-Wagner abgewählt, weil man ihr nicht zugetraut hat, Siege einzufahren. Und jetzt ist Andreas Babler hinter dem Ergebnis von Pamela Rendi-Wagner, wenn auch nur sehr knapp. Und erstmals ist die SPÖ auf Platz 3. Das ist natürlich sehr bitter. Und um 22 Uhr ist Andreas Babler dann auch zur Wahlparty gekommen und er hatte drei Botschaften für seine Fans dort. Also erstens, es ist der Partei nicht gelungen, in die Breite auszustrahlen. Das ist tatsächlich etwas, was die Partei und er nicht geschafft hat. Zweitens, er will Verantwortung übernehmen weiterhin in der SPÖ. Und drittens, er will die Hand ausstrecken, er will Koalitionsverhandlungen führen, um eben die FPÖ in einer Regierung zu verhindern. Und die SPÖ ist ja auch die einzige Partei, die am Montag schon Gremien angesetzt hat. Da wurde schon darüber diskutiert und da hat sich schon auch abgebildet, dass die meisten in der Partei, also die meisten von den hochrangigen Funktionären an einer Koalitionsverhandlung interessiert sind. Der Einzige, der sich schon einmal sehr prominent zu Wort gemeldet hat, ist Hans-Peter Doskozil. Der hat sich aus Eisenstadt gemeldet und hat gemeint, mein Zugang wäre gewesen, sich in einer Oppositionsrolle komplett neu zu hinterfragen. Also er sagt zwar, er will keine Personaldiskussion, also Andreas Babler soll bleiben, aber er ist nicht dafür oder das Ergebnis ist eigentlich nicht eines, das dafür spricht, dass die SPÖ in eine Koalition gehen sollte.
Man hat ein bisschen einen ähnlichen Eindruck bei der SPÖ wie bei der Volkspartei, nämlich dass man die Realität etwas verweigert und das Ergebnis nicht ganz korrekt einschätzt. Da rede ich jetzt vor allem von Andreas Babler und von seinen Anhängern und Anhängerinnen in der Partei. Da wurde versucht, gestern gleich die Schuldigen auszumachen, nämlich zum einen, zu Recht wahrscheinlich, die eigenen Leute, weil wir wissen, einige fielen ihnen in den Rücken und in diesem Wahlkampf ist sehr viel schiefgegangen und die SPÖ war keinesfalls so geschlossen, wie es notwendig ist für den Erfolg in einem Wahlkampf. Und zum Zweiten hat die SPÖ die Medien ausgemacht für das schlechte Abschneiden. Das erinnert uns an die Volkspartei, die haben das auch immer gemacht. Das erinnert uns vor allem an die Freiheitlichen, die auch der Meinung sind, sie würden von allen niedergeschrieben werden. Das ist jetzt offenbar auch die Lesart in der Sozialdemokratie. Und wenn man in die Feinanalyse geht, ist es ja nicht nur das, was Iris angesprochen hat, nämlich das wirklich schlechte Ergebnis, das numerische Ergebnis, sondern das Ziel, Bundeskanzler zu werden. Es ist abenteuerlich gescheitert. Dann ist er durch die Lande gezogen, Andreas Babler, und behauptet, er ist die Brandmauer gegen die FPÖ. Er lässt sich die Demokratie nicht erschießen von den Freiheitlichen. Nur er steht gegenüber dem Faschismus. Und jetzt muss man sagen, naja, er war nicht die Brandmauer. Also das alles, wenn er sich eher das große Ziel war, dass er die FPÖ verhindert, damit ist er gescheitert. Ich glaube, er hat jetzt nur dann auch tatsächlich eine Möglichkeit, mittelfristig zu überleben, wenn es ihm tatsächlich gelingt, in eine Bundesregierung zu kommen, weil, wie Iris ausgeführt hat, es gibt da doch eine deutliche Mehrheit in der SPÖ, wieder Teil der Regierung zu sein. Es mag sein, dass manche im Babler-Lager und vielleicht er selbst damit kokettiert, nein, bleiben wir lieber bei unserer reinen Lehre, der reinen sozialdemokratischen Lehre und gehen nicht in eine Bundesregierung und lassen wir da die ÖVP mit der FPÖ verhungern. Aber ich glaube, das Gros, vor allem die Gewerkschaft, will in eine Bundesregierung.
Ja, und weil alle vier Kleinparteien den Einzug in den Nationalrat nicht geschafft haben, wird dieser auch künftig aus 5 Parteien bestehen. Und neben den 3 großen bereits besprochenen Parteien sind das auch künftig die Neos und die Grünen. Die Neos haben im Vergleich zur Wahl 2019 3 Mandate dazu gewonnen. Gernot, für eine künftige Regierung könnten die Neos wohl auch das Zünglein an der Waage sein, oder?
Stand heute haben Volkspartei und Sozialdemokratie sogar genug Mandate, um eine Mehrheit im Nationalrat zu bilden. Allerdings, glaube ich, nur mit einem Mandat Überhang. Das ist also nicht besonders stabil. Und wenn es nur eine schwarz-rote Regierung gäbe, das wäre natürlich wirklich eine Koalition der absoluten Loser, der Verlierer. Das wäre ein schlechtes Image von Anfang an. Das heißt, wenn man die Neos dazu nimmt, hat man nicht nur eine solide Mehrheit, sondern man kann sich zumindest den Anschein geben, dass das eine moderne und eine Reformbewegung ist, was ja Beate Meinl-Reisinger, die Vorsitzende der Neos, auch verlangt von einer neuen Bundesregierung. Die Neos wollten eigentlich von Anfang an regieren, muss man sagen. Das ist sozusagen in ihrer DNA. Wenn man ihre Wähler befragt, dann sagen die mehr als bei anderen Parteien, dass die Neos unbedingt regieren sollen. Eine kleine Partei muss nicht notwendigerweise untergehen in einer Dreierkoalition. Das hängt dann schon davon ab, wie man es spielt. Also wir sehen bei den Grünen, die haben vor allem zum Ende der Koalitionsregierung einige Atus ausgespielt und konnten noch punkten. Aber das ist natürlich ein Verhandlungsgeschick. Ja, die Neos sind kurz davor, in einer Regierung zu sein. Und wenn sie es wieder nicht schaffen, dann wird sich aber langsam dort auch eine Sinnfrage stellen.
Kommen wir zu der stimmenschwächsten Partei im neuen Nationalrat, den Grünen. Der derzeit kleine Koalitionspartner in der aktuellen Regierung hat ganze 10 Sitze verloren. Wie gehen denn die Grünen mit diesem Ergebnis um, Iris?
Für die Grünen ist das tatsächlich sehr bitter. Man hat im Wahlkampf ja schon gewusst, dass sie, egal wie das Ergebnis ausgehen wird, wohl nicht in der nächsten Regierung sein werden, auch wenn die Grünen das selbst nicht ganz so wahrhaben wollten. Denn es war klar, wenn die ÖVP noch einmal mit einer Kleinpartei in die Regierung geht, dann werden das nicht die Grünen sein, sondern eben, wie der Gernot gesagt hat, viel eher die Neos. Jetzt haben sie 4,8 Prozentpunkte verloren und was wahrscheinlich noch viel bitterer ist für sie, sie sind der kleinste Parlamentsklub im Nationalrat, die Neos haben sie überholt. Ja, und die Grünen werden eigentlich jetzt damit beschäftigt sein, in die Zukunft zu blicken und schauen, wie lange Werner Kogler eigentlich noch Parteichef sein wird. Nicht, dass irgendjemand ihn sofort nach der Wahl weghaben möchte, aber es war klar, früher oder später muss ein Generationswechsel kommen. Das heißt, die Grünen werden sich sehr sicher darauf konzentrieren und sie werden allerdings auch noch die nächsten Wahlniederlagen zu verkraften haben. In Wien wird ja nächstes Jahr gewählt. Da sieht man auch, wie hohe Verluste die Grünen zu schlagen hatten. Sie haben minus 8,7 Prozentpunkte gehabt und sind jetzt auf 12% in der Bundeshauptstadt. In Vorarlberg haben sie jetzt bei der Nationalratswahl 7 Prozentpunkte verloren. Und in der Steiermark eben auch. Das heißt, es gibt Landtagswahlen, bei denen sie wieder vermutlich ein starkes Minus haben werden. In Vorarlberg sind sie auch in der Regierung, da könnten sie auch rausfliegen. Also wahrscheinlich müssen die Grünen eben auf Problembewältigung und Generationswechsel bauen.
Und es wird vor allem ein neues Selbstverständnis der Grünen notwendig sein, nämlich ein Selbstverständnis als Oppositionspartei. Wie Iris ausgeführt hat, waren die Grünen in den vergangenen Jahren in unterschiedlichsten Ebenen an Regierungen beteiligt, in Landesregierungen, wie eben noch in Vorarlberg, aber auch in Wien.
In Tirol,
in Salzburg, da sind sie überall nicht mehr dabei. Und auch zum Beispiel in Innsbruck stellten die Grünen den Bürgermeister, ist auch verloren gegangen, dieser Job. Und da zeigt sich schon irgendwo ein Muster, dass offenbar die Wähler der Grünen sehr anspruchsvoll sind. Und wenn nicht eins zu eins das erfüllt wird, was sie sich wünschen, dann verlassen sie die Grünen auch wieder sehr schnell. Da, am Beispiel Wien vielleicht, dort haben die Grünen wirklich dramatisch verloren. Mag mehrere Gründe geben. Also viele Grünen in Wien, Grünsympathisanten, Grünwähler, sind offenbar zur SPÖ gegangen, aus Furcht, dass die Sozialdemokratie sonst zu starke Verluste einfährt. Aber gerade die Grünen in Wien sind halt auch nicht so ökologisch gesinnt, also sind keine Öko-Grünen, wenn ich das so nennen darf, Umweltschutzgrüne, sondern sind mehr so Grüne, denen es um Menschenrechte geht, die Wählerinnen und Wähler in Wien, oder denen es um die soziale Frage geht, sind sozusagen soziale Grüne. Und das war genau der Bereich, in dem die Grünen in dieser Koalition nicht punkten konnten. Also wie vorher schon ausgeführt, im ökologischen Bereich, im Klimaschutzbereich haben die Grünen ja durchaus etwas vorzuweisen, Stichwort CO2-Bepreisung, Stichwort Renaturierung auf EU-Ebene. Das ist nicht nichts, aber das wurde von den Wählern, vor allem in Wien, nicht honoriert.
Und man darf nicht vergessen, 2017 sind die Grünen aus dem Nationalrat geflogen, also so einen harten Kern an StammwählerInnen, die über 4% sind und die sie wählen, egal was passiert, den haben die Grünen einfach nicht.
Überhaupt hat man gesehen, bei allen Parteien, wie mobil die Wähler mittlerweile sind. Also am Beispiel vielleicht der SPÖ. Die hat ihr Ergebnis gehalten von 21%, aber das ist nur das oberflächliche Bild. Die Tiefenanalyse zeigt, dass die SPÖ etwa sehr viele Wähler von 2019 an die Nichtwähler verloren hat, obwohl eigentlich Andreas Babler gerade bei den Nichtwählern punkten wollte. Andererseits, um das aufzufüllen, oder wie wurde das aufgefüllt? Etwa durch sehr viele Wähler der Grünen. Und so entsteht dieses Ergebnis von 21%. Die ÖVP andererseits hat auch von den Neos wieder viel dazu gewonnen. Die Neos haben eben an die Volkspartei Stimmen abgeben müssen, haben dann wieder andere allerdings auch gewonnen. Also die Wähler sind sehr, sehr mobil.
Schauen wir zum Schluss noch schnell auf die kommenden Wochen und Monate. Wie geht es denn jetzt innenpolitisch weiter?
Naja, jetzt ist einmal einerseits die Politik in den Hinterzimmern gefragt, und zwar in den Parteien, aber ich nehme mal an, es wird schon auch inoffizielle Gespräche geben zwischen Vertretern der Volkspartei und Vertretern der Sozialdemokratie. Und natürlich, Iris, der Bundespräsident, wird auch noch ein Wörtchen mitzureden haben.
Ja, der hat am Montag schon einen Zeitplan ausgeschickt. Ab Mittwoch will er die ParteichefInnen treffen und mit ihnen mal, nicht ganz fix, aber schon einmal vor sondieren, was ihre Pläne sind, wobei Alexander Van der Bellen hat es ja schon mehrmals deutlich gemacht, diese Usance, die stimmenstärkste Partei mit einem Regierungsauftrag zu beauftragen, darauf will er dieses Mal nicht unbedingt setzen, also das lässt er sich offen und das wird schon noch die ein oder andere Diskussion auslösen im Land. Das wird sich wohl erst nächste Woche zeigen. Planmäßig, so hat es Alexander Van der Bellen zumindest angekündigt. Und dann geht es natürlich auch um die große Frage, wer wird Nationalratspräsident oder Nationalratspräsidentin. Da gibt es ja die nächste Usance, dass eben die stimmenstärkste Partei diesen Posten oder dieses Amt quasi ausfüllen darf. Und da wird sich bei der konstituierenden Sitzung zeigen, wer gewählt wird.
Ja, das wird sehr spannend. Da könnte sich schon eine erste Vorentscheidung in der Koalition, also keine Entscheidung, aber etwas abzeichnen, wohin die Reise geht. Wahrscheinlich wird der FPÖ das Recht den Nationalratspräsidenten vorzuschlagen, nicht zu nehmen sein. Also es ist wirklich, wie Iris ausgeführt hat, eine jahrzehntelange Usance im Nationalrat. Es hängt nur von dem Kandidaten ab, den die FPÖ nominiert. Der nächstliegende wäre natürlich der langjährige dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer. Hofer ist auch bei den anderen Parteien wohlgelitten. Man kann sagen, zum Beispiel die anderen Parteien bevorzugen Norbert Hofer gegenüber dem noch Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka von der Österreichischen Volkspartei. Das heißt, nominiert die FPÖ Norbert Hofer, glaube ich, dann wird er eine Mehrheit geben. Jetzt könnte natürlich die FPÖ, wie es so ihre Art ist, ein bisschen provozieren und jemanden nominieren, der keine Mehrheit hat. Zuvor das natürlich Herbert Kickl. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Das werden sie wahrscheinlich nicht tun, weil ich glaube, die FPÖ will in den nächsten Wochen Konstruktivität zeigen. Ein Alternativkandidat für Norbert Hofer wäre zum Beispiel Walter Rosenkranz, der jetzige Volksanwalt der FPÖ, der auch kandidiert hat. Oder Susanne Fürst, sie ist eine Vertraute von Parteichef Herbert Kickl, wobei ich nicht glaube, dass Susanne Fürst eine Mehrheit bei den anderen Fraktionen hätte.
Und was gegen Norbert Hofer spricht, ist, dass er jetzt nicht unbedingt der beste Freund von Herbert Kickl ist. Herbert Kickl setzt ja sehr stark auf enge Vertraute und das ist Norbert Hofer tatsächlich nicht. Aber Gernot, wie du gesagt hast, ist es ja auch sehr viel im Fluss und wird sich auch in den nächsten Tagen dann herauskristallisieren, in welche Richtung es sich entwickelt.
Ja, spannende Wochen stehen uns also ins Haus. Wir halten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aber selbstverständlich auf dem Laufenden. Aktuelle Analysen und Reportagen von der Wahl lesen Sie auf profil.at. Für heute dürfen wir uns verabschieden. Danke Iris, danke Gernot für euer Kommen.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.